Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachdenken. Heute habe ich eines unserer Lieblingsthemen, nämlich die Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Das ist für uns als Branche ein hochspannendes Thema, weil sich hier ein Paradigmenwechsel abzeichnet. Und ich bin sehr froh, dass heute unsere Kollegin aus Berlin hier ist, die Leiterin Altersvorsorgepolitik, Lina Todorova. Hallo Lina.
Hallo Herr Richter.
Lassen Sie uns mal über das neue Gesetz sprechen. Ich glaube, wir müssen einmal einleitend damit beginnen zu sagen, das ist wirklich ein Quantensprung. Würde, wenn das Gesetz so, wie der Entwurf jetzt sagt, verabschiedet werden würde. Das alte Paradigma war, Altersvorsorge ist nur, was eine Garantie enthält und eine lebenslange Rente enthält. Und diese beiden Wesensmerkmale soll es künftig nicht mehr geben. Das würde bedeuten, dass wir eine völlig neue Definition von Altersvorsorge haben. Altersvorsorge ist nicht mehr nur gekoppelt an Garantien und lebenslange Renten, sondern Altersvorsorge geht fließend über in das Thema Vermögensbildung. Und deswegen ist dieses Gesetz auf alle Fälle ein Paradigmenwechsel, mit dem wir in Deutschland endlich den Anschluss ans Ausland schaffen würden. Denn man darf ja eines nicht vergessen, also das Modell Riester und diese Garantien und lebenslangen Renten, das gibt es ja sonst nirgendwo mehr. Deutschland ist das letzte Land, das es noch hat. Und selbst Frankreich, das ja auch eine sehr starke Versicherungsbranche hat, selbst Frankreich hat vor einigen Jahren ein ganz, ganz anderes, viel, viel liberaleres und renditeorientierteres Modell eingeführt, das sich dort großer Beliebtheit erfreut. Ich glaube, das war auch ein ganz gutes und leuchtendes Beispiel für die Politik in Deutschland. Aber jetzt lassen Sie uns mal reden über das, was in dem Gesetzentwurf drin steht. Es ist immer wieder die Rede von unterschiedlichen Depots. Altersvorsorgedepot. Es soll aber auch Versicherungen geben. Die Versicherung ist natürlich nicht in einem Depot. Wie wird denn das künftig strukturiert sein?
Die Produktpalette wird künftig viel größer werden. Zum einen wird es neben den bisherigen 100% Garantieprodukte auch Produkte geben, die mit einer abgesenkten Garantie angeboten werden. Das heißt, dann Produkte mit 80% Garantie. Und dazu sagt Christian Lindner zum Beispiel, dass das Produkte sind, die für Anleger geeignet sind, die am liebsten sowohl einen Gürtel als auch Hosenträger gleichzeitig tragen wollen.
Da geht es jetzt um Lebensversicherungen.
Genau, da geht es um...
Kann man auch Fondspolicen anbieten?
Man kann auch Fondspolicen anbieten.
Also null Garantie.
Man kann Fondspolicen anbieten, die dann mit einer komplett abgesenkten Garantie auf null angeboten werden. Das sind die klassischen Altersvorsorge-Depots, garantiefreie Produkte. Die kann es eben als Lebensversicherung geben, die kann es aber auch als ganz normale Depots geben mit verschiedenen Wertpapieranlagen.
Okay, wir haben also erstmal die alte Versicherungswelt mit entweder 100% oder mit abgesenkten Garantien. Und dann haben wir das Altersvorsorge-Depot. Was kann ich in das Altersvorsorge-Depot legen als Anleger?
Dafür definiert der Referentenentwurf eine sogenannte Positivliste. Und auf dieser Positivliste stehen OGA-Fonds, passiv wie aktiv, Staatsanleihen, Aktien auch und bestimmte offene Publikums-AIF.
Wie zum Beispiel offene Immobilienfonds.
Das leider nicht. Das ist aber ein Änderungsvorschlag, den wir im Verfahren jetzt eingebracht haben. Dazu müssen wir die Konsultation nochmal abwarten.
Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass die offenen Immobilienfonds dann noch reinkommen. Das ist also jetzt das Altersvorsorgedepot und dann ist immer wieder die Rede von dem Referenzdepot. Was hat es denn jetzt mit dem Referenzdepot auf sich und wo ist der Unterschied zu dem Altersvorsorgedepot?
Ein Referenzdepot ist ein vorstrukturiertes Depot, so eine Art Voreinstellung für Anleger, die zwar ohne Garantien anlegen wollen, allerdings nicht selbst ihre Wertpapiere aussuchen wollen. Und dafür ist eben die Struktur vorgesehen, bestehend aus zwei OGA-Fonds. Einer renditeorientiert, einer sicherheitsorientiert. Das heißt, für den renditeorientierten gelten die Risikoklassen 3 bis 5 und dann für den sicherheitsorientierten 1 bis 2.
Also das wäre dann beispielsweise ein Geldmarktfonds und ein Aktienfonds.
Exakt, ja.
Und das ist für Selbstentscheider, die aber so ein bisschen Anleitung brauchen.
Genau.
Denen man so ein bisschen einen Risikomix bieten möchte. Ne? Also Selbstentscheider, die nicht so genau wissen, was sie wollen, aber dann kriegen sie mit dem Referenzdepot eine sicherere Anlage und eine riskantere Anlage und dann versucht man dann auf die Art und Weise so einen Risikopuffer aufzubauen. Und im Referenzdepot ist ja auch ein Umschichtungsmechanismus in den letzten 5 Jahren automatisch vorgesehen.
Exakt, genau. Also ein Lebenszyklusverfahren muss dazu eingeschaltet werden und wie Sie sagen, das Verhältnis zwischen den zwei Fonds kann entweder von dem Anleger festgelegt werden oder aber auch vom Anbieter, wenn der Anleger sich nicht dazu entscheidet. Und dazu gibt es auch einen interessanten Vergleich. Da sagt Lindner, es gibt ja eben die Möglichkeit für Schwimmer, die am liebsten mit Schwimmflügeln unterwegs sind. Es gibt aber auch Angebote für Freischwimmer, die dann am liebsten in offenen Gewässern unterwegs sind. Und ich finde, dieser Vergleich passt auch ganz gut
dazu. Die Freischwimmer im offenen Gewässer finden sich dann aber nicht im Referenzdepot wieder, weil da haben sie ja Vorgaben, da müssen sie ja möglicherweise in den Geldmarkt vorne noch mitschleppen. Die finden sich dann im Altersvorsorgedepot.
Exakt, ja.
Also im Altersvorsorgedepot befinden sich sowohl solche Kunden, die Beratung in Anspruch nehmen möchten, als auch Selbstentscheider ohne Schwimmflügel, die dann ETFs kaufen oder aktive Fonds, die sie sich selbst auswählen oder nach der Vorstellung der FDP, schauen wir mal, wie lange das noch im Gesetzentwurf drin bleiben wird, einzelne Aktien picken.
Ja, genau so.
Also wir haben im Altersvorsorgedepot beide Gruppen von Anlegern, sodass wahrscheinlich das Altersvorsorgedepot tatsächlich dann der wichtigste Bestandteil in der Produktwelt dieser Reform werden wird.
Ja, genau, das ist korrekt. Und da wird es künftig sicherlich auch komplett vorstrukturierte Angebote geben, also fertig bestückte Altersvorsorgedepots als, genauso wie Sie sagten, Depots, wo man sich selbst austoben kann.
Lassen Sie uns nochmal über die Positivliste sprechen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sind Zertifikate nicht dabei.
Nein, die sind als nicht geeignet für die Forderung eingestuft worden, weil sie zu große Risiken birken.
AIFs auch nicht, also beispielsweise noch keine offenen Immobilienfonds.
Bei den AIFs, genau, bestimmte AIFs, offene Publikumsfonds ja, der offene Immobilienfonds noch nicht, der LTIF auch nicht. Wie gesagt, also dazu sind wir noch in Gesprächen, wir müssen mal gucken, wie die Konsultation dann zu Ende kommt.
Unternehmensanleihen sind nicht dabei.
Unternehmensanleihen sind auch nicht dabei, das stimmt.
Staatsanleihen schon, ja, war klar.
Das ist politisch wahrscheinlich lukrativer.
Staatsanleihen sind komischerweise immer dabei, ist logisch. Und zum Glück alle OGAFs.
Genau.
Das ist schon mal alles sehr erfreulich. Es gibt keine Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Also man kann sich genauso für ETFs entscheiden wie für aktive Fonds. Umschichtungsmechanismen gibt es nur im Referenzdepot, aber nicht im Altersvorsorgedepot.
Zumindest nicht als Pflicht, ja.
Wie werden die Anbieter dann darauf reagieren? Werden sie Lebenszyklusmodelle auch im Altersvorsorgedepot anbieten?
Das müssen wir abwarten, aber ich gehe davon aus, dass der Markt auch solche Angebote liefern wird.
Es ist also insgesamt wirklich eine sehr, sehr breite Produktauswahl, die da möglich ist. Das unterscheidet sich schon erheblich von Riester. Das an sich ist schon ein immenser Fortschritt. Es ändert sich aber nicht nur bei der Produktpalette einiges, sondern auch bei der Förderung. Was ändert sich da genau?
Erstmal bleibt die Fördersystematik wie bei Riester mit der nachgelagerten Besteuerung. Das heißt, Beiträge und Kapitalerträge werden erst in der Auszahlphase mit dem dann geltenden persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Was total positiv ist, ist, dass die Beitragsberechnung völlig entfällt. Das heißt, die 4% vom Vorjahreseinkommen, also diese Berechnung ist nicht mehr notwendig. Denn, und hier kommt das eigentliche Novum, hier wird eine beitragsproportionale Grund- und Kinderzulage eingeführt. Das heißt, dass für jeden eingezahlten Euro der Staat nochmal 20 Cent obendrauf packt und für Eltern kommen nochmal 25 Cent pro Euro pro Kind.
Aber nicht unendlich. Es gibt bestimmt eine Kappungsgrenze.
Vollkommen richtig, nicht unendlich. Förderfähig sind Beiträge bis zu 3.000 Euro im Jahr.
Macht bei 20 Cent pro eingezahlten Euro dann maximal 600 Euro Förderung per annum.
Genau. Vollkommen richtig, auch die Kinderzulage ist gekappt. Hier werden Beiträge bis zu 300 Euro gefördert, also beziehungsweise bis zu 1200, das heißt maximale Förderung, maximale Kinderzulage 300 Euro. Wichtig ist auch, dass für Geringverdiener pro Jahr 175 Euro draufkommen. Das heißt, für Menschen mit einem Einkommen unter 26.000 Euro wird es eine sogenannte Bonuszulage geben.
Ein großes Thema in der Fokusgruppe waren die Kosten. Da gab es ja auch heftige Diskussionen über die Kosten von Riester Rentenversicherungen. Jetzt möchte man die Kosten senken durch mehr Wettbewerb und mehr Wettbewerb erzielt man durch mehr Vergleichbarkeit. Und deswegen soll es eine Vergleichsplattform geben. Wie funktioniert die denn?
Die Vergleichsplattform ist tatsächlich komplett neu. Es gibt viele Details, die noch nicht komplett geklärt sind. Was klar ist, dass diese Vergleichsplattform in der Verantwortung der BaFin stehen soll und hier sollen verschiedene Funktionen möglich sein, wie zum Beispiel eine Suchfunktion, eine Filterfunktion, Sortieren nach Produkteigenschaften und Kosten und Risiken und so weiter. Über die genaue Umsetzung wird aber viel gerätselt momentan. Was sehr wichtig ist, dass wenn wir über Vergleichbarkeit sprechen, dass wir auch dafür sorgen oder dass der Gesetzgeber vielmehr dafür sorgt, dass die Produkte auch tatsächlich miteinander verglichen werden können. Das heißt, dass es einheitliche Marktstandards gibt. Dafür ist heute die PIR, die sogenannte Produktinformationsstelle, zuständig. Die soll ja künftig abgeschafft werden, was uns sehr verwundert hat. Also man muss, wie auch immer das weitergeht, für einen einheitlichen Marktstandard sorgen, damit wir am Ende nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Das macht ja auch durchaus Sinn. Wir haben ja schon ein paar Mal angedeutet, wie es bei Riester war. Wir haben ja letzten Endes die Zertifizierungssystematik von Riester immer noch jetzt im Gesetz stehen. Und auch die Fördersystematik ähnelt ein bisschen Riester, auch wenn sie natürlich mit völlig neuen Förderbeträgen versehen ist. Was passiert jetzt mit den 15 Millionen alten Riester-Verträgen?
Die Riester-Sparer können sich künftig aussuchen, ob sie den alten Vertrag weiterhin besparen, so wie heute, oder ob sie auf einen neuen Vertrag wechseln. Das heißt, das ganze angesparte Kapital wird übertragen auf einen neuen Vertrag und damit greift auch die neue Förderung.
Dann in das Altersvorsorgedepot.
Dann zum Beispiel
das heißt, ich hätte dann den Wechsel von Riester in das Altersvorsorgedepot, wenn ich einen neuen Vertrag unterzeichne.
In das Altersvorsorgedepot oder in einen Garantievertrag mit einer 80-prozentigen Garantie.
Okay, da habe ich also dann auch die Wahl. Das heißt, ich kann tatsächlich, auch wenn ich jetzt eine Riester-Rentenversicherung habe, eine andere Rentenversicherung abschließen mit einer geringeren Kapitalerhaltsgarantie.
Genau. Wichtig ist, dass Riester-Sparer die Garantie in ihrem jetzigen Vertrag nicht ändern können. Anders als die Auswahl einer Leibrente oder eines Auszahlplans für die Auszahlphase. Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit vor, dass Riester-Sparer, selbst wenn sie nichts ändern am Vertrag, in der Auszahlphase eben auch einen Auszahlplan, anders wie heute, auswählen können. Allerdings können sie in ihrer Ansparphase keine andere Garantieabstufung wählen. Wer nicht mehr mit 100-prozentiger Garantie sparen möchte, muss auf jeden Fall wechseln.
Das ist wirklich ein interessantes Projekt. Also man muss schon sagen, dass diese Form der Altersvorsorge für Deutschland revolutionär ist. Sowas hat es vorher nicht gegeben. Wir können wirklich nur hoffen, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Wie werden denn die nächsten Schritte sein?
Ich bin erstmal total froh, dass wir einen veröffentlichten Referentenentwurf haben, weil das ist der erste offizielle Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren und damit für eine gelungene Reform. Zeitgleich mit der Veröffentlichung hat das BMF auch eine Verbändeanhörung gestartet, die ist inzwischen zu Ende gekommen und parallel dazu läuft noch eine Ressortabstimmung. Nichtsdestotrotz ist bereits ein Termin vorgesehen fürs Kabinett, das ist der 13. November. Dieser Termin, da muss man wissen, kann ja beliebig auch verschoben werden. Wir hoffen erstmal, dass er eingehalten wird, denn danach fangen die Beratungen im Parlament und im Bundesrat an.
Also Startschuss ist dann sozusagen Kabinettsbeschluss am 13. November.
Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und wie gesagt, dadurch, dass hier auch der Bundesrat mitspricht, das heißt auch die Länder haben ein Wörtchen zu sagen, werden wir sehen. Ne? Es gibt ja auch einzelne Länder, die ihre eigenen Reformvorschläge gebracht haben. Also je schneller das weitere Gesetzgebungsverfahren verläuft, desto besser.
Ja, und dann können wir nur hoffen, dass es schnell geht, dass bis dahin nicht die Ampel auseinanderfällt und noch die Legislaturperiode durchhält, weil das Gesetz muss ja dann letzten Endes spätestens im Juni verabschiedet sein. Danach ist Wahlkampf, Sommerferien, da wird nichts mehr passieren. Also die Zeit läuft uns davon. Und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass dann zum 01.01.26, das soll ja der Umsetzungszeitpunkt sein, das neue Altersvorsorgedepot und das Referenzdepot an den Start gehen können, dann hätten wir in Deutschland einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht in der privaten Altersvorsorge. Und dann müssen wir alle hoffen und auch uns bemühen, nicht nur hoffen, sondern uns bemühen, dass dieses Altersvorsorgedepot eine ganz weite Verbreitung findet. Das hängt dann von attraktiven Modellen ab, attraktiv in jeder Hinsicht, attraktiv insbesondere für den Kunden und weniger für den Anbieter und den Berater, damit die Kunden dieses Produkt mögen. Die Leute müssen es mögen. Wenn sie es nicht mögen, werden sie es nicht kaufen. Und dann werden wir nicht die Verbreitung erreichen, die wir brauchen. Wenn wir eine zu geringe Verbreitung haben, werden nämlich wieder diejenigen aus den Löchern kriechen, die sich für einen Staatsfonds einsetzen und sagen, wir haben ja gleich gesagt, die Leute sparen nicht freiwillig, man muss sie gesetzlich zwingen. Und bei gesetzlichem Zwang hat man ja dann automatisch immer die Frage, was macht man mit all denen, die sich nicht entscheiden? Und dann braucht man als Default-Option diesen Staatsfonds, den wir bislang ganz gut verhindern konnten. Aber jetzt liegt es dann eben auch an uns, für attraktive Angebote zu sorgen. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.